herzlich willkommen. Hier ist die kleine Pause, dein Podcast für mehr Wohlbefinden im Schulalltag. Mein Name ist Martina Schmidt. Ich bin Expertin für Burnout-Prävention, Resilienztrainerin und Coach. Und ich war 25 Jahre Lehrerin und kenne den Schulalltag wie meine Westentasche. Genau deshalb möchte ich dich inspirieren, den Druck herauszunehmen und gut für dich selbst zu sorgen. Dafür teile ich hier im Podcast meine Erfahrungen aus Schule, Lehrkräfteausbildung und Coaching. Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche dir, dass du dich so richtig wohlfühlst in deiner Haut. Und zwar nicht nur in den Ferien. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Und ich hoffe, du bist gesund und munter in dieses neue Jahr gekommen. Was ist das für dich denn eigentlich für ein Gefühl, wenn so ein neues Jahr anfängt? Ich möchte dir mal gern von meinem Gefühl dazu erzählen. Für mich ist das immer sehr, sehr feierlich, so ein ganzes Jahr ausgebreitet vor mir liegen zu haben. Und ich habe vorhin mal überlegt, mit welchem Bild ich dir das am besten beschreiben kann. Und ich glaube, ich kann es dir am besten damit beschreiben. Es ist so wie so ein ganzes Feld voller Neuschnee. Und über diese Schneefläche ist noch niemand gelaufen. Die ist völlig unberührt. Und das ist sehr, sehr schön. Es ist still, es ist feierlich. Und ich bin auch so ein bisschen neugierig, was werden da für Spuren entstehen auf diesem Feld. Ja, das ist jetzt gerade so mein Gefühl, wenn ich in dieses Jahr starte. Und was für mich auch dazugehört inzwischen, wenn ein neues Jahr anfängt, ich mache mir gar keine großartigen Vorsätze mehr. Das hat sich tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren bei mir geändert. Vor 2 Jahren, kann ich mich noch daran erinnern, habe ich hier nämlich eine ganze Podcast-Reihe aufgenommen zum Jahreswechsel, wo es darum ging, wie du dir Ziele stecken kannst und wie du besser werden kannst. Und vor 2 Jahren war das auch noch so mein Gefühl. Da war ich immer gerade zum Jahreswechsel so drauf, dass ich gedacht habe, Martina, worin musst du jetzt noch besser werden? Zeitmanagement, Kommunikation, bestimmte Dinge lernen und so weiter. Und das ist auch schön. Ich stecke mir gerne Ziele und ich lerne auch gern Neues. Ich habe aber auch gemerkt, boah, das stresst mich. Das stresst mich total. Und das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Was mir stattdessen wichtig geworden ist, ist tatsächlich eher die Frage, wie kann ich besser mit meinen Ressourcen umgehen? Und wie kann ich einen Überblick über all die To-Dos bekommen, die ich so habe? Kannst du dir vielleicht vorstellen, jetzt als Selbstständige ist das, ja, im Grunde ist es nicht anders als in deinem Schulalltag. Ich habe jetzt gerade auch 100 Bälle, mit denen ich jongliere und kann da auch gut aufpassen, dass ich eben achtsam mit mir und meiner Zeit umgehe und mit meiner Energie. Von daher bin ich da ganz nah bei dir. Ja, und gerade weil das so ist, 100 Bälle und so, bin ich total froh, dass ich im letzten Sommer das Bullet Journaling entdeckt habe. Und vielleicht fragst du dich jetzt, Bullet Journaling, was ist das überhaupt? Du hast es schon im Podcast-Titel gelesen. Es wird gleich noch viel, viel genauer und besser von Simone erklärt, von meiner Gesprächspartnerin. Aber jetzt vorab mal eben, ja, so ein Bullet Journal, das ist im Grunde einfach nur ein leeres Notizbuch, in dem du nach ganz bestimmten Prinzipien deine Termine, deine Ziele, deine Ideen notieren kannst. Und es ist gleichzeitig so viel mehr als ein Kalender und vor allem ist es alles andere als eine To-Do-Liste. Das finde ich an der Stelle ganz wichtig. Ja, und wie gesagt, ich habe das Bullet Journaling durch Simone Deffler kennengelernt. Und Simone, die ist Kreativcoach, war zusammen mit mir beim Klett Campus und hat vor vielen Jahren das Bullet Journaling für sich selbst entdeckt und sagt darüber, diese Methode ist für mein kreatives Kopfchaos das Beste, was mir passieren konnte. Und Simone und ich, wir sind gemeinsam der Meinung, dass das auch ein total hilfreiches Tool für den turbulenten Arbeitsalltag von Lehrkräften sein kann. Denn es kann dich wirklich dabei unterstützen, achtsamer mit deiner Energie umzugehen. Es kann dir helfen, deine To-Dos klarer zu strukturieren und vor allem Zeit zu finden für das, was dir gut tut. Wie das alles mit Bullet Journaling gelingen kann, Darüber sprechen Simone und ich jetzt gleich. Und wenn du dann Lust hast, das auch mal auszuprobieren, ganz konkret, dann laden wir dich ganz herzlich ein zu einem Live-Workshop, den Simone für unsere Community veranstaltet. Und zwar wird er stattfinden am 27. Januar 2023 von 16 bis 18 Uhr. Alle Infos dazu und den Link zur Anmeldung, den packe ich dir in die Shownotes. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du dabei bist und wenn du Lust hast, durch Bullet Journaling achtsamer und strukturierter durch dieses Jahr zu gehen. So, und jetzt geht's los mit dem Gespräch. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen Gast. Simone Däfler ist bei mir. Hallo Simone.
Hallo Martina. Schön, dass ich heute hier bei dir sein darf.
Ja, ich freue mich total, dass wir uns hier sehen. Ich erzähle mal kurz, Simone und ich, wir haben uns kennengelernt beim Klett-Campus. Und wer beim Klett-Campus reingeschaut hat, der hat vielleicht auch gesehen, dass Simone da ganz wunderbar visualisiert hat, was so erzählt wurde, was es da an Input gab. Und das habe ich sehr, sehr bewundert. Und anschließend haben wir zwei noch am nächsten Tag zusammen gefrühstückt, haben uns da ein bisschen kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, Simone, du musst unbedingt mal zu Gast in meinem Podcast sein. Und jetzt bist du hier.
Ja, so war das. Ja, das war schon eine sehr schöne Begegnung, ja.
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und ich freue mich drauf, dass du uns heute vor allem etwas über Bullet Journaling erzählen wirst. Ich durfte inzwischen schon an einem Workshop mit dir teilnehmen und habe das auch für mich selber entdeckt. Und ich glaube, das ist eine ganz wunderbare Sache. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, Simone, stell dich doch bitte erstmal selber vor.
Okay, ja, gerne. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Simone Däfler. Ich bin Jahrgang 72 und arbeite als Kreativcoach und Ideenhebamme, was jetzt vielleicht nicht jedem direkt was sagte. Ich habe eine kleine Kreativagentur, die Coaching Doc heißt. Und unter dem Namen findet man mich auch bei Instagram, Facebook, und den anderen sozialen Medien, genau. Ich komme ursprünglich aus dem Bergischen Land und lebe jetzt in Hamburg. Habe drei Kinder, zwei Hunde, eine Katze, einen Mann. Und ja, ich bin ursprünglich gelernte Schriftsetzerin, habe dann Ingenieurswesen studiert, nämlich Druckereitechnik, und habe ja irgendwann mal einen systemischen und einen agilen eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und bin halt Expertin für Visualisierung. Das ist ja gerade schon erzählt, dass ich bei Klett die Keynotes mit gesketcht habe. Und ja, am liebsten arbeite ich tatsächlich mit Stift und Papier, aber mache das Ganze halt auch digital und bin dann halt live bei Veranstaltungen dabei. Oder ich bringe auch gerne anderen Menschen die Macht der Stiftspitze bei, weil die ganz, ganz viel bewirken kann. Das werden wir heute noch, hoffe ich, im Laufe dieses Podcasts alle erfahren. Genau. Und weil ich halt finde, am besten ist es immer, wenn man es selber tut. Klar ist das toll, wenn man bei so einem Prozess dabei ist und da mit dabei ist, wenn sowas entsteht. Aber ich finde auch großartig, wenn gerade Menschen sagen, ich kann nicht malen oder niemand kann meine Schrift lesen, dann doch zu Stift und Papier greifen und sich einfach damit ausdrücken. Genau.
Ja. Die Macht der Stiftspitze, hast du gerade gesagt. Das ist ein toller Ausdruck. Und ich weiß ja auch von dir, dass du auch mit Schulen zusammenarbeitest.
Genau, das ist richtig. Also ich habe Schulen, in denen ich Workshops gebe für Lehrer. Ja, im Groben geht es immer um Visualisierung. Egal, ob ich jetzt einen Sketchnote-Kurs gebe oder einen Bullet Journal-Workshop. Es geht immer darum, das halt aus den Köpfen herauszukriegen, so was drin ist. Ne? Und das dann irgendwie auf Papier oder aufs Tablet zu kriegen. Genau. Neu habe ich tatsächlich auch vor wenigen Wochen mit einer ganzen Schule, mit den Schülern einer Grundschule zusammengearbeitet und mit denen live ein Graphic Recording praktisch erstellt von ihren Schulregeln. Oh. Und da habe ich mal gemerkt, was ihr für einen krassen Job habt, ihr Lehrer. Also das war nur anderthalb Stunden, glaube ich. Und ich war danach schweißgebadet. Der härteste Job der Welt, habe ich hinterher gesagt, aber auch der schönste. Also es war wirklich
Okay.
Wirklich auch total toll, ja.
Jetzt bin ich neugierig. Also erstens, warum warst du schweißgebadet? Was war daran so stressig?
Weil die auch natürlich Anforderungen an mich gestellt haben als Grafiker oder Visualisierer. Ne? Dann hieß das so, ja, jetzt mal zu das und das. Also sie sollten die Bilder selber generieren, um sich später halt selbst darin auch wiederzufinden.
Und du hast die dann
Und die,
gemalt.
genau, ich habe die
Ah,
live gemalt mit
okay.
denen auf dem Tablet und die konnten das dann gucken auf dem großen Screen. Und das ist natürlich ein sehr anspruchsvoller Kunde gewesen. Also Mann, oh Mann, das habe ich so in meiner beruflichen Laufbahn noch nicht gehabt, dass du, sobald du einen Strich gesetzt hast, der Kunde ruft, nee, so nicht, sondern so. Und ja, es war total lustig. Und ja, sie haben wirklich komplett, also die Schulregeln selber gemeinsam erstellt. Das Wording und dann mit mir die Bilder und rausgekommen ist halt ein großartiges Bild, ja.
Können wir das irgendwo sehen?
Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, ich habe es in meinem Newsletter verschickt, aber ich kann es auch mal auf meiner Webseite. Ich frage mal, ob ich das auf meiner Webseite posten darf, ja.
Ja, dann könnten wir es vielleicht verlinken, dass man sich das da mal anschauen kann bei
Ja.
dir. Ja,
Ja, frage ich.
Schülerinnen und Schüler sind auf jeden Fall anspruchsvolle Kunden. Das nehmen wir schon mal
Ja.
mit. Aber das wussten wir auch schon vorher, Simone. Alle Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt zuhören, sagen, ja, genau so ist das. Und jetzt sind hier so zwei Begriffe gefallen, immer so zwischendurch. Wir haben über Graphic Recording gesprochen, da hast du schon gesagt, da geht es darum, also praktisch parallel zu einem Event zum Beispiel etwas visuell festzuhalten, ne? Oder auf Zuruf, so wie du es gerade beschrieben hast. Und das andere, über was wir heute sprechen wollen, ist das Bullet Journaling. Und vielleicht fangen wir damit erstmal an, das zu klären. Was ist das überhaupt?
Also Bullet Journaling oder auch Bujo genannt kurz, ist so eine Methode, mit der man sich so persönlich organisieren kann. Und die ist 2013 das erste Mal so durch Social Media geschwappt. Erfunden hat die ein Typ namens Ryder Carroll, der übrigens auch eine diagnostizierte ADHS hat. Ein sehr hochkreativer Mensch. Ich glaube, der ist in New York oder so, arbeitet da auch als Grafiker oder Webdesigner. Auf jeden Fall ist er irgendwie im Design tätig. Aber auf den kommen wir später nochmal zu sprechen. Und ja, dieses Wort Bullet Journal, das Wort Bullet kommt ja von diesen kleinen Aufzählungspunkten, kennen wir alle aus unseren PowerPoint-Präsentationen, ja, oder diese Bullet
Spiegelstriche.
Points, genau, Aufzählungspunkte oder Spiegelstriche. Und damit schreibt man ja so Listen, ne, oder wichtige Punkte, die man dann so aufzählt. Und im Bullet Journal machst du das Ganze halt einfach mit System. Und du nutzt das halt für deine Terminplanung, das ist mal das eine, aber auch um dich an vergangene Dinge zu erinnern, die Aufgabenlisten zu schreiben oder andere organisatorische Sachen zu strukturieren. Aber auch, und das ist gerade so für so Scanner-Persönlichkeiten wichtig, die so ständig diese Blitze haben, die ihnen in den Kopf schießen, denke ich, könnte das noch machen und dies noch und das noch. Du kannst Inspirationen und Ideen in dieses Notizbuch halt mit aufnehmen und hast wirklich ein Buch und nicht so eine Zettelwirtschaft und hier noch ein Zettel und da noch ein Zettel, sondern es ist alles wirklich kompakt in diesem Buch drin. Und
Oh
Journal
wow.
natürlich. Oh
Ja,
wow.
ich bin jetzt
Ja.
gerade, also das, was du jetzt beschreibst, ne, ist ja im Grunde genauso mein Lehrerinnenalltag. Ne? Also ich habe unheimlich viele Termine, Sachen, die ich mir merken muss, die ich aber vielleicht nicht jetzt sofort machen kann, sondern erst in ein paar Tagen, Wochen, Monaten. Und Scanner-Persönlichkeit hast du angesprochen. Ich glaube, ganz viele Menschen, die im schulischen Kontext arbeiten, haben auch einen Anteil von Scanner-Persönlichkeit. Also sind ganz vielseitig interessiert und können sich für vieles
Ja.
begeistern. Und dann so viele Ideen irgendwo einzusammeln und auch immer zu gucken, wie strukturiere ich die denn für mich? Ich finde, das ist eins der wichtigsten Themen in unserem
Ja.
Schulalltag. Deswegen denke ich gerade, wenn du darüber erzählst, ja, komm, gib her.
Ja, und es ist ja natürlich auch, sie sind nicht nur viel begabt, viel begabte Scanner-Persönlichkeiten, sondern oft auch wirklich so ganz intrinsisch irgendwie in diesem Beruf drin und hochbelastet durch diese, also ich rede nur von meinen 1,5 Stunden an der Grundschule, aber ne, die haben das ja den ganzen Tag. Die wissen manchmal nicht, wie aufs Klo gehen oder ihr Butterbrot essen.
Genau.
Und das ist natürlich so, ja, ich will es nicht vorwegnehmen, aber es kann dabei helfen, wieder ein bisschen mehr zu sich selber zu finden, weil ich hatte ja jetzt dieses Bullet ein bisschen erklärt, das
genau.
Journal, in dem Journal kommt natürlich von vom Tagebuchschreiben. Wir kennen alle das klassische Journaling, was ja auch in der Verhaltenstherapie gerne genutzt wird oder bei der Ernährung, zum Beispiel bei Weight Watchers, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, da muss ich ja auch ständig aufschreiben, was
das,
ich esse.
Das darfst du hier sagen, auf jeden
okay.
Fall. Ja, klar.
dass ich halt einfach ein Tagebuch führe über das, was ich zu mir nehme. Und beim Bullet Journaling machen wir das ähnlich, natürlich mit anderen Dingen. Und manche Menschen halten einfach nur Stichpunkte fest und betreiben das sogenannte Rapid Logging. Da kann ich später noch mal was zu sagen. Die amerikanischen Begriffe kommen daher, dass es natürlich ein amerikanisches System ist und nach Deutschland einfach nur transferiert. Also falls sich jemand wundert, man hat sich schon mal beschwert, dass ich so viele englische Begriffe benutze. Aber
ich finde es auch tatsächlich immer wichtig, also was man auf Deutsch sagen kann, auch gerne auf Deutsch zu sagen, damit es verständlich ist. Aber manchmal sind es einfach Fachbegriffe. Ne?
Genau, ich versuche es. Genau. Aber es ist dann so, wenn du zu dem Thema etwas suchst im Netz, ist es immer sinnvoll, dann wirklich die die englische Vokabel zu benutzen.
Mach das auf jeden Fall.
Wirklich was
da macht es ja auch Sinn. Also bleib ruhig dabei, auf jeden Fall.
Genau. Genau. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich wahnsinnig kreativ austoben in ihrem Bullet Journal. Da gibt es wirklich von kreativen Schreibmethoden, Aquarellmalerei. Es gibt eine Freundin von mir, Diana Meyer-Soriat, die hat ein Buch rausgebracht, Sketch Your Day. Also die macht das wirklich mit Zeichnen, gar nicht und mit Malen, gar nicht so sehr mit Schreiben. Und dann gibt es noch die Leute, die ich nenne die immer Extreme Washi Taping People. Also diese Washi Tapes.
Ja.
Das ist dieses japanische Reispapier, so ein ganz dünnes Papier, davon praktisch so eine Kleberolle. Und da gibt es halt so wunderschöne Motive, die kann man sich dann reinkleben und Dinge abteilen und sowas. Das mache ich alles nicht.
Naja, die Grundschullehrerinnen unter uns, die werden jetzt schon wieder sagen, ja. das kenne ich.
Die bestellen erstmal. Die gehen erstmal shoppen.
Ja, und das darf ja auch mit dazu gehören. Also
total.
Was ich jetzt gerade so bei dir rausgehört habe, vor allem dieser Journaling-Teil, ist einerseits ja die Möglichkeit für mich, so bestimmte Verhaltensweisen bei mir selber zu tracken, also zu verfolgen. Mache ich das? Du hast jetzt gerade Weight Watchers ja als Beispiel gebracht. Ich denke jetzt gerade aber zum Beispiel auch an so Sachen, hier ist ja ganz oft im Podcast das Thema Selbstfürsorge. Tue ich auch wirklich was für mich? Gönne ich mir eine kleine Pause? Also ich könnte mir zum Beispiel dann auch immer wirklich notieren, wann mache ich denn eine Pause? Habe ich die auch gemacht? Das wäre so der eine Anteil. Und der andere Anteil auch wirklich, sich selbst so ein bisschen zu reflektieren. Wie war mein Tag? Was tut mir gut? So beide Elemente stecken drin, richtig?
Ja, total. Also es ist natürlich einmal, man kann das so als Produktivitätstracker auch benutzen. Ne? So, was habe ich geschafft? Ne? Was steht noch an? Was muss ich schieben? Da besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sich sehr überfrachtet. Dafür habe ich dann natürlich auch wieder so Achtsamkeits- und Reflexionshelfer, die mir immer wieder, die immer so einen Stopp reinhauen und sagen so, jetzt hier, Momente mal, ne? Jetzt gucken wir doch erstmal hier, was ist denn hier passiert? Also diese Reflexionsphasen, die man auch einplant, die helfen dir halt fortwährend alles Unnötige wegzuschmeißen, weil du immer mal guckst so, was Was hat mich denn da so gestresst? Ach, da war ich vielleicht, war ich kurz vor der Schule noch in der Bücherei und habe für die Herbstferien die Tüte mit dem Lesestoff geholt, ne? Vielleicht schlauer, wenn ich das vor den nächsten Ferien eine Woche eher mache. Und dann kann ich mir das in meiner Zukunftsplanung, weil die habe ich nämlich, da kommen wir gleich noch drauf, kann ich mir das in meiner Zukunftsplanung vielleicht vor den nächsten Ferien eine Woche vorher reinlegen. Und so, ne, es ist jetzt nicht ein Allheilmittel sofort, aber es hilft dir praktisch, deine Zukunft auch zu planen. Und halt diese Reflexionsphasen bringen dann halt wirklich das Sinnhafte zum Vorschein. Du schaltest mal den Autopilot ab, ne? Nicht immer nur machen, 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 sondern guckst mal, was war, was ist, was kommt. Und du gehst einfach einen Schritt zurück, entschleunigst und ja, kommst einfach mal runter.
Und damit ist es dann ja auch mehr als eine To-Do-Liste, die ich dann einfach nur in anderer Form für mich festhalte, schön gestaltet, ne, womöglich.
Absolut.
Also es ist viel, viel mehr.
Absolut.
Weil das ist auch
Genau.
immer wieder mein Thema hier, dass es gar nicht darum geht, sich selbst zu optimieren, in dem Sinne noch mehr zu schaffen in der Zeit, sondern eher auch mal bewusster zurückzutreten und zu sagen, will ich das überhaupt so? Ist das so sinnvoll, wie ich das mache? Was kann rausfliegen aus meiner To-Do-Liste?
Ja.
Ja, also es ist mir sehr, sehr sympathisch, was du uns da
Ja.
vorstellst.
Ja, ich möchte auch weg davon, also von diesem, es wird oft, ich werde oft angekündigt als Persönlichkeitsentwicklung und Zeitmanagement-Coach. Und Zeitmanagement ist für mich einfach nur noch mal so der Zwang, noch mehr in noch weniger Zeit zu tun. Und die Tage noch mehr zu verdichten. Das meine ich halt mit diesen Produktivitätstrackern, ne? Vorsicht. Und auch, da sage ich gleich noch mal was zu, das Gleiche ist mit dieser Achtsamkeit. Ja? Es gibt ja diesen Begriff der toxischen Positivität. Also, dass ich überall, ne, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich hatte irgendwie einen schlechten Tag, ich habe falsche Hausaufgaben aufgegeben, alle sind durcheinander, ein Kind weint, das andere, keine Ahnung, so stell dir irgendwie so einen Horrortag einfach vor in der Schule und jetzt habe ich den Faden verloren.
Toxische Positivität, hast du
Genau,
gesagt.
genau. Und wenn ich dann sage, so, ach, ist ja alles nicht so schlimm und ich schmeiße da so eine Blümchenwiesendecke drüber, das ist auch nicht gut, weil alle Gefühle dürfen ja sein und sollen ja
Das ist
sein.
auch Achtsamkeit, genau.
Ich muss halt den Umgang damit lernen. Und das ist mir halt total wichtig, dass wir nicht, wenn wir gleich auch dazu kommen, wie man so positive Psychologie in diesem Bullet Journal nutzt, dass man nicht einfach nur sagt, ach, ist die Welt schön und schau mal die schönen Blümchen und ach, eigentlich geht es uns doch gut. Guck mal, denen da drüben geht es noch viel schlechter als uns. Das sollte ja, man vermeiden.
Ja, ich glaube, ja, also den Punkt hast du deutlich gemacht. Da komme ich auch zu der Frage, wie bist du denn überhaupt zum Bullet Journaling gekommen? Waren das auch so deine Ansätze, so mehr Achtsamkeit reinbringen, auf Zeitstrukturen schauen? Oder was war bei dir so der Hintergrund?
Also ich hab schon immer super gerne geschrieben. Also ich habe unglaublich viele Kladden und Bücher beschrieben und vollgeschrieben. Ich habe als Kind Tagebuch geführt, sehr ausführlich und Traumjournals. Ich habe immer sehr, ich war nicht dadurch belastet, aber ich habe sehr, sehr viel geträumt. Also es sind schon, tue ich immer noch, es sind wirklich ganze Filme mit einem Anfang und einem Ende, spannend, traurig, alles ist da drin. Und meine Familie leidet auch ein bisschen darunter, weil ich natürlich immer das Bedürfnis habe, das morgens am Frühstückstisch zu erzählen. Genau. Und früher habe ich die immer aufgeschrieben. Ich habe auch super gerne so Vokabelhefte und Hausaufgabenhefte geführt. Und ich fand nichts schöner, als diese erste Seite immer zu beschreiben mit einem schönen Füller und mit einem schönen Stift. Also das ist schon immer irgendwie so in
Steckt so
mir
in
drin.
dir, ja.
Total, ja. Und dann bin ich ja, also ich habe nach dem Realschulabschluss erstmal, musste ich eine Ausbildung machen. Das wollten meine Eltern. Das jüngste von fünf Kindern. Und wir haben alle ein duales, waren alle im dualen Ausbildungssystem. Ich habe mir den Schriftsetzer ausgesucht und habe natürlich 8 Stunden am Tag damit verbracht, Texte einzuhacken in diese Setzmaschine, später dann in Mac oder in so eine Linotype-Setzmaschine hatten wir da. Und das war halt 10 Finger blind, 8 Stunden am Tag, nichts anderes. Also zwischendurch hat man mal einen Film gewechselt oder ein Bild bearbeitet, aber meistens war es das. Und da war mir das Schreiben mit der Hand so existenziell wichtig, weil das so eine, auch für mich eine Schnittstelle von meiner inneren in die äußere Welt ist, also womit ich mich ausdrücke. Aber nur für mich, also ich zeige es keinem, ich bin jetzt kein Autor oder so, aber trotzdem ist es extrem wichtig für mich und gehört halt einfach zu mir. Und ich war nie gut im Merken. Also ich habe schon also mit 16 die Lehre angefangen, mir eine Kladde gekauft, einen Stift und habe mich da hingesetzt und habe mir alles aufgeschrieben. Kleine Zeichnungen gemacht, ne, so dieses Schriftsetzerhandwerk. Das ist auch schon komplex, wenn es dann an die Druckmaschine geht oder wenn es so, du musst ja auch Filme belichten und so. Ich habe mir alles aufgeschrieben mit kleinen Zeichnungen, schon Sketchnotes gemacht und habe mit Aufgabenlisten halt gearbeitet. Aber ich hatte da jetzt nie irgendwie so ein Kalendersystem dahinter oder eingebaute Reflexionsphasen, um Gottes Willen. Ja, wer da hatte... Hatte ich keine Ahnung von. Und dann habe ich aber 2012 den systemischen Coach gemacht hier in Hamburg. Ich bin ja nach einer längeren Zeit im Ausland, war mit meiner Familie in Thailand, sind wir nach Hamburg gekommen. Ich war total lost irgendwie, hatte 60 Bewerbungen, alles Absagen. Habe dann gedacht so, ich bin dann in die Selbstständigkeit gerutscht. Ich habe dann gedacht, okay, dann mache ich halt jetzt selber hier meine kleine Agentur. Und habe dann einen systemischen Coach gemacht und da diese ganzen Visualisierungs, ja, da arbeitest du ja auch so mit Bauklötzchen oder mit Visualisierung im Kopf, ja, Traumreisen, solche Sachen und Selbstreflexion bewusst gearbeitet. Und das wollte ich dann natürlich auch in meinen Journal einfließen lassen, was ja noch nicht so ein richtiges Journal war, aber ja, das ist dann mit da eingeflossen und dann hat, ich glaube 2013, 2014 hat mich eine Freundin auf Ryder Carroll halt aufmerksam gemacht, sagt, die kennst du den, das ist der Hammer, ne, guck mal hier im Internet irgendwie. Mein Leben war das totale Chaos, ich hatte irgendwie tagtäglich ja die Termine von 3 Kindern im Blick, meine Tochter, die eine war im Leistungsschwimmen, die andere ist gerudert. Also es war wirklich nur eine, ne, kennen wir alle irgendwie,
genau,
die Kinder
kennen wir
haben
alle, denke ich auch.
Taxifahrten, ja. Hin und her. Dann kam noch dazu, dass wir, dadurch, dass wir 5 Jahre halt in Thailand waren, hatten meine Kinder so ein, ja, die hatten einen Kulturschock. Ne? Der eine kannte das noch gar nicht hier, der war total aus den Schuhen gehauen. Der wollte auch gar keine Schuhe anziehen, weil immer nur barfuß war.
Wortwörtlich,
und,
okay.
Ja, genau. Ja, und wir mussten halt alle wieder lernen, mit unserer Kultur wieder umzugehen. Dann, also es war alles echt, mein Leben war echt ein Chaos. Und ich habe abends auf dem Sofa gesessen und manchmal kamen mir dann nur die Tränen. Also vor Erschöpfung. Gar nicht, weil ich traurig war oder so, weil ich gedacht habe, so, oh Gott, ich bin
alles
so fertig.
Viel.
War alles
zu
viel. Genau, und dann halt diese Listen. Ich hatte am Kühlschrank eine Liste, dann hatten wir irgendwie eine Kreidetafel mit Einkaufszettel hier und da noch eine Liste. Dann beruflich im Arbeitszimmer hing dann auch noch mal eine Liste und. Und dann hatte ich noch meinen Journal, mein Notizbuch und da quollen auch diese ganzen einzelnen Zettel raus. Und ich brauchte ein System und Ryder Carroll hat mir dieses System einfach geliefert. Das war einfach nur noch mal so eine schöne Klammer. Um das, was ich eh schon gemacht habe. Und ja, und einer der Gründe, warum ich in diesen Chaoszeiten nicht so produktiv war oder mich nicht so gefühlt habe, war halt diese krasse Ablenkung, ne, die ich hatte. Und immer wieder der Versuch, irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Ne? Dann kam, ich habe gerade gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass man es Zeitmanagement nennt, aber wenn man gar kein Zeitmanagement hat oder ein schlechtes, was daraus resultiert, dieser Stress und das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, das ist das absolut Schlimmste. Ja. Und du hast noch Menschen, die von dir abhängig sind. Ja, meine Kinder, die mich mit großen Augen angeguckt haben, gedacht haben, was ist denn mit der los? Die ist doch hier unser Leuchtturm, unser Vorbild. Ich meine, wenn die hier nicht klarkommt, wie sollen wir das denn dann schaffen? Und Ja, ich habe gerade schon mal gesagt, es ist kein Allheilmittel, dieses Journaling, aber es war mir dann echt ein treuer Begleiter. Und 2015 hat er ja dann, also Ryder, ein Buch rausgebracht dazu. Und ich habe mir das sofort gekauft und das ist meine Bibel. Das steht auch hier im Schrank und ich blätter immer mal wieder rein, weil man natürlich immer mal wieder auch Sachen vergisst oder die anders macht, weil man denkt, das funktioniert und dann stellt man fest, nee, ist doch nicht so, vielleicht geht man wieder zurück zum Alten. Mhm. Und ich habe dann natürlich auch fortwährend dieses Buch meinen Coaches empfohlen, die ich dann, ich hatte ja dann auch, ich habe viele Expats gecoacht in der Zeit, weil ich ja selber aus dieser Expat-Blase rausgekommen bin,
habe ein Buch geschrieben. Sag mal eben kurz, was Expat ist.
Ein Expatriate ist jemand, der von der Firma entsendet wird ins Ausland, um da zu arbeiten.
Ah, okay.
Und meistens sind das ja Menschen, die auch Familie haben, ne, die Kinder mitkommen oder die ihre Ehepartner mitnehmen. Und ich hatte damals ein Coaching-Buch, so eine Coaching-Anleitung geschrieben, wie man gut durch diese Prozesse kommt. Also einmal ins Ausland zu gehen und aber auch wieder zurück nach Hause zu kommen mit Intervention, Coaching-Fragen und sowas. Und dadurch hatte ich halt eine Menge dieser Menschen im Coaching. Und dann habe ich auch irgendwie gesagt, hey, kauft euch dieses Buch. Ne? Also wenn ihr jetzt einen Rückzug zum Beispiel plant, irgendwie nach Deutschland oder was, ich meine, das ist genial. Du vergisst nichts. Du wirst nichts vergessen. Und es, ja, genau.
Und also,
ja, so bin ich dazu gekommen, eigentlich.
Ja,
eine Geschichte.
Genau. Und, ja, und während du erzählst, du merkst, ich bin ganz ruhig geworden. Ich sauge das alles auf wie so ein Schwamm, was du gerade erzählst, weil ich sehe einfach so viele Bezüge zu Lehrerinnen und Lehrern, die entweder ganz neu starten in diesen Job. Also da erlebe ich das immer ganz, ganz krass. Ne? Also wenn jemand wirklich sagt, es ist ja im Grunde so, wie du betrittst ein neues Land. Du bist auf einmal voll, ja, voll verantwortlich für eine ganze Klasse. Du hast so viele Aufgabenbereiche, die du da zu stemmen hast. Also sei es jetzt natürlich erstmal innerhalb des Kollegiums für deine eigene Klasse. Dann gibt es noch verschiedene Arbeitsgruppen. Dann die Elternarbeit, dann die externen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und. Ne? Wir haben ja auch multiprofessionelle Teams in den Schulen. Also da gehen so viele Arbeitsbereiche auf. Und da habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, das Privatleben, dass du ja auch im Hintergrund hast, ne? Deine Freunde, deine Familie, deine Kinder und ja, so weiter, stimmt, und so weiter. Also ein Riesenfeld, was sich da auftut. Und bei mir ist es schon 25 Jahre her, dass ich in den Job gestartet bin. Und trotzdem weiß ich das noch wie heute, dass ich am Anfang gedacht habe, was ist denn jetzt hier los? Und ich weiß von so vielen Kolleginnen und Kollegen, die ihre Zettel Wirtschaft haben, die du gerade so schön beschrieben hast und die auch immer wieder sagen, also ohne meine Zettel bin ich verloren. Und dann gibt's einen Zettel für zu Hause und einen Zettel für die Schule und was weiß ich nicht alles. Und während du erzählst, denke ich so, ja, es ist bestimmt kein Allheilmittel, aber es könnte auf jeden Fall große Erleichterung bringen, da sowas an die Hand zu bekommen, was mir hilft, ein bisschen Struktur und Ordnung reinzubringen.
Ja,
das glaube ich. Ich atme einmal mit dir zusammen tief durch, weil jetzt wollen wir natürlich alle, jetzt gehen wir zur nächsten Frage über. Jetzt wollen wir nämlich alle wissen, Simone, Bullet Journaling, wie geht das denn? Und wir haben jetzt die große Herausforderung, dass du uns was erklären wirst, was eigentlich visuell ist. Und wir sind hier im Podcast. Also wir gucken mal. Also es wird auf jeden Fall von mir auch einen Blogartikel dazu geben, wo ich ein paar Fotos reinpacke und wo wir auch natürlich Bücher verlinken, die du jetzt empfohlen hast schon im Laufe des Gesprächs, sodass wir das Ganze auch noch auf die visuelle Ebene bringen. Aber trotzdem, versuch's mal für den Podcast, also Bullet Journaling. Wie geht das?
Da hast du ja Glück, dass ich auch sehr gerne rede. Also ich werde dann mal versuchen, das Visuelle in Worte zu fassen. Also es ist ja ganz wichtig, dass ich halt in dieser heutigen Welt, wo ich so viele Eindrücke habe, Ideen und Interessen, haben wir ja gerade schon mal drüber geredet, dass wir so die Essenz herausfinden. Ja, es ist ja auch gar nicht mehr... ich glaube, ich habe das in deinem Podcast tatsächlich gehört, wie viel Zeit Lehrer da verbringen, Material zusammenzusuchen. Das ist ja, das kann ja auch total ausufern.
Total.
Und es ist ja eigentlich wichtig zu entscheiden, bei dieser Fülle an Informationen, was nehme ich mir jetzt davon, was ist wichtig für mich, was muss ich lesen, was kann weg? Und deshalb ist das halt wichtig, dass ich, jetzt habe ich den Faden verloren, genau, dieses Journaling gibt mir halt auch so einen groben Rahmen, den ich individuell für mich anpassen kann. Das heißt, ich höre richtig hin, ne? Was ist wichtig für mich, oder ich sehe was, ist das eine Idee, die ich wiederum verarbeiten kann oder die ich weiterbauen kann, solche Sachen.
Und ist das im Grunde, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, ist das im Grunde wie so ein Filter für mich, für meine Wahrnehmung, aber auch so für meine Suche, die ich starte.
Ja, das ist gleich schon, genau, das hast du toll gesagt. Ja, weil du nämlich entscheidest irgendwie, wenn etwas nicht wichtig genug ist, aufgeschrieben zu werden in dein Journal, warum es dann überhaupt tun? Also weißt du, wenn mir nicht, zum Beispiel, ich treffe dich, du erzählst mir von einem tollen Buch, was du gelesen hast, und entweder sage ich, ach ja, also Fliegenfischen interessiert mich jetzt nicht so, ne? Brauche ich jetzt nicht lesen. Aber du redest vielleicht vom systemischen Coaching und sagst, was das für ein tolles Buch ist, dann schreibe ich mir das sofort in meinen Journal rein, unter der Rubrik Inspiration zum Beispiel oder Bücher, die ich noch lesen muss dieses Jahr oder keine Ahnung. Genau, also es ist praktisch ein Filter für die wichtigsten Informationen für dich, genau.
Okay.
Und wie geht das eigentlich? Also du startest, ich muss jetzt mal gerade überlegen, wie ich am besten starte. Am besten starte ich mal mit der wirklichen Technik, also wie ich was ich anfassen kann. Also du brauchst einen Stift und ein Notizbuch, bevor ich wieder in diese softeren Themen komme, wie Selbstreflexion und Planung und sowas. Also brauchst einen Stift und ein Notizbuch, das ist alles. Das sind so die Basics. Brauchst kein Washi-Tape, du brauchst keine Farben, brauchst keine Stempel, brauchst gar nichts. Und du fängst mit den Basics an und versuchst mal so ein paar Wochen dran zu bleiben und passt das System sukzessive aneinander an. Und was ist jetzt das System? Du startest erstmal mit einem Index. Also auf den ersten beiden Doppelseiten lässt du erstmal Platz für einen Index, also für ein Inhaltsverzeichnis. Diese Bücher, in die wir schreiben, die sind meistens schon vorpaginiert. Das heißt, die haben eine Kolumnenziffern unten. Das heißt, du weißt immer auf welcher Seite du bist. Du kannst die aber natürlich auch von Hand einmal durchnummerieren. Dann hast du ja auch eine Paginierung. Und
auch so ein Fachbegriff, Paginierung. Da merkt man
die der Schriftsetzer.
Also Seitenzahlen stehen auf den Seiten, meint sie nun. So.
Genau. Und wofür brauchst du das Index? Das ist natürlich, wenn du alles in dieses Buch reinschreibst, ja, keine Ahnung, inspirierenden Workshop, bei dem du warst, wo du mitgeschrieben hast, dann ein Elterngespräch mitprotokolliert, dann kommt wieder ein Stück Kalenderchen, dann kommt wieder eine Reflexionsseite. Du findest ja am Ende nichts mehr. Und weil man keine Seiten freilassen soll, das ist mal so ein Don't beim Bullet Journaling, also keine Seiten freilassen, um zu sagen, da will ich dann nächste Woche die Teamsitzung irgendwie protokollieren. Nein, es gibt keine freien Seiten, man schreibt hintereinander weg. Dafür ist das Index da, da kannst du dann hinschreiben, Monatsübersicht, April, Seite 42. Oder Elterngespräche, Seite, irgendwie so. Okay. Genau. Also das ist sehr wichtig, das nicht weglassen, weil das bringt so Ordnung. Dann startest du mit einem Future-Log. Das heißt, das ist die Planung. Wir haben gerade gesagt, ja, wenn ich jetzt merke, ich bin ein bisschen verplant vor den Herbstferien, lass es uns doch mal besser machen vor den Weihnachtsferien, wo ja noch viel mehr ansteht. Dann hast du noch Weihnachtsfeier, hast noch Adventskalender, ich weiß nicht, keine Ahnung, was Lehrer alles rocken in der Schule vor den
Weihnachtsferien. Laternenbasteln. Das ist dann schon durch, aber in dem Zwischenraum auf jeden Fall.
Genau, dann habe ich dieses Future Log und das ist praktisch mein Silo oder meine Garage, wo ich alles reinschiebe, was in Zukunft passieren wird, was so länger als ein Monat in der Zukunft liegt. Weil ich habe immer nur einen Monat vorgeplant. Also in meinem System ist es so, jedes System ist anders. In meinem System ist es so, ich habe immer nur einen Monat vorgeplant. Wenn du jetzt kommst und sagst, hey, wir machen eine coole Party irgendwie bei Klett Ende November und du bist dabei, habe ich ja nichts, wo ich das reinschreiben kann. Ich habe keinen normalen Kalender, wo ich blätter bis Ende November und das reinschreibe. Ich habe mein Future Log, da schreibe ich dann den Termin rein, kümmere ich mich später drum. Aber es ist mal aus dem Kopf.
Das finde ich ja gerade super entlastend. Genau, nämlich es ist da, es ist festgehalten, aber es ist aus dem Kopf, wie du schon sagst. Genau. Und ich kümmere mich später drum. Und das heißt ja auch, jetzt muss ich mich nicht drum kümmern. Ich kann mich jetzt wieder auf die Gegenwart konzentrieren.
Genau.
Thema Achtsamkeit, ne? Ganz im Hier und Jetzt.
Genau, genau. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du schon mal was von dem Zeigarnik-Effekt gehört hast. Das ist
Ja, aber erklär's noch mal kurz. Ja, erklär's noch mal gerne.
Also der Zeigarnik-Effekt besagt, dass Menschen sich an nicht beendete Aufgaben eher erinnern als an abgeschlossene Aufgaben. Ja. Das heißt, eine Aufgabe, die ich angefangen habe und nicht zu Ende gemacht habe, was ja total häufig im Lehreralltag passiert oder in allen Berufen, die so wirklich hoch in diesen hochbelasteten Berufen, ne, die auch halt emotional einen so anfassen. Mhm. Du hast ja oft dann Sachen, die irgendwie nicht beendet sind oder die vor der Tür stehen, die du bearbeiten musst. Und es heißt halt, und das bedeutet halt, dass dein Kopf total vollgestopft ist mit diesen ganzen unerledigten und angefangenen Aufgaben. Mhm. Und sobald du aber diese Aufgabe einmal aufgeschrieben hast, ist die aus dem Kopf. Mhm. Das heißt, dein Kopf ist wieder frei für Neues, für Konzentration, für, ne, so. Mhm. Und es gibt dir halt eine Ruhe. Du bist halt entspannter, ne? So nach dem Motto, aufgeschrieben ist schon fast so gut wie erledigt. Mhm. Das sage ich immer, wenn ich irgendwie auch wichtige Dinge einfach nur in einem Wort notiere, ne? Aber es ist dann wirklich, es kann nichts verloren gehen.
Und das ist auch so entlastend. Genau, es kann nichts verloren gehen.
Ja.
Ja.
Ja, und das ist halt so die Planung, die dann da mit drin steckt, ne?
Das war jetzt dieses Future-Log.
Das Future-Log, ne? genau. Also Future-Log, ich meine so übersetzt, ne, Zukunftssilo oder ja.
Zukunftsbuch.
Planung.
Ja, genau.
Mhm. Genau. Ja, das ist schon mal das eine, was enorm den Geist aufräumt und extrem hilft. Du kannst bei diesem Future-Log chronologisch vorgehen, du kannst dir aber auch einen Kalender malen, also wirklich so eine Jahresansicht oder so. Und du kannst vor allem das Zeitfenster selber bestimmen. Also mein Zeitfenster ist immer 6 Monate. Weil ich das immer ganz gut überblicken kann. Ne? Ich werde aber auch schon jetzt zum Beispiel 2022 für 2023 im Sommer gebucht. Mhm. Das muss ich mir dann tatsächlich nochmal extra aufschreiben. Aber meine Future-Log-Planung, das sind immer 6 Monate. Mhm. Und da kann man natürlich jetzt gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrer bin, oder an der Schule arbeite oder an der Bildungseinrichtung, dass ich dann gucke, mein Semester startet aber im Oktober und es ist mir ganz wichtig, irgendwie bis Februar, ne, diese Planung zu haben, dann mache ich das dann halt so. Und das Tolle ist, also wenn mich jetzt mal nochmal auf privat eine Freundin fragt, Mensch, lass doch mal im März Skifahren gehen eine Woche, dann sage ich, oh ja, super. Ich meine, wie oft haben wir das, dass da nichts draus wird? Ne, weil keiner was plant und dann, ach, eigentlich wollten wir doch und ach, schade, hat wieder nicht geklappt, weil sich keiner gekümmert hat. Ich schreibe mir dann in mein Future-Log im November und wahrscheinlich schon zu spät, ich muss es jetzt eigentlich machen, in den November, dass ich diesen Skiurlaub plane und dann plane ich den auch. Der steht da drin.
Weil es da drin
oder,
steht.
Oder ich sage, keine Zeit, kein Geld, ich schieb den einfach auf Januar oder ich schiebe, also diesen Task, mich darum zu kümmern oder ich schiebe das auf 23, ne, November 23, vielleicht habe ich dann mehr Geld. Also das sind dann so, dass man automatisch reflektiert, ne, und überlegt, so, macht das jetzt Sinn?
Und da kommt mir auch gerade noch ein anderer Gedanke, also es zieht ja oft unheimlich viel Energie. Du hast es gerade Zeigarnik-Effekt genannt. Ich nenne das immer offene Loops. Also so dieses Gefühl zu haben, so, oh ja, da muss ich demnächst noch was machen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es alles ist, was da in offenen Loops ist. Aber auf jeden Fall ziehen die alle Energie. Und obwohl ich die gerade gar nicht bearbeite, sei es jetzt Skiurlaub planen oder die Weihnachtsfeier für meine Klasse, das zieht alles Energie, obwohl ich mich damit noch gar nicht beschäftige. Wenn ich es dann aber aufschreibe und ich mache es dann halt zu dem Zeitpunkt, wo es dran ist, dann ist es halt eine Aufgabe, die ich in dem Moment erledige und die ist machbar.
Ja? Absolut.
Und wenn sie dann eben nicht machbar ist, dann gucke ich in dem Moment, brauche ich irgendwie Unterstützung, oder geht es eben terminlich nicht oder wie auch immer, aber auf jeden Fall dann bin ich ja handlungsfähig, weil dann bin ich ja schon mittendrin in der Situation. Mhm. Aber ich glaube, gerade dieses sich damit beschäftigen, oh Gott, was ich noch alles zu tun habe, es ist so viel, ich weiß es gar nicht mehr alles. Ich glaube, das zieht so viel Energie auch.
Ja, und du hast gerade auch mir einen Stichpunkt gegeben. Ja. Und zwar ist das Delegieren von Aufgaben. Also du schreibst ja nicht einfach nur deine Tasks darunter in diesem Journal, sondern du hast auch einen sogenannten Key, also einen Schlüssel, also Schlüsselsymbole für, das sind so mini kleine Symbole, die du irgendwie vor deine Einträge machen kannst, damit du sofort siehst irgendwie, das ist eine offene Aufgabe, das ist eine erledigte Aufgabe, die Aufgabe habe ich delegiert, die muss ich nachverfolgen, wann verfolge ich die nach, das kann man dann alles schön eintragen. Mhm. Das ist vielleicht ein Termin, das ist eine Aufgabe, die wurde gestrichen, das ist eine Notiz oder hier ist ein Event, das ist dringend, das ist nicht so dringend, das ist eine Inspiration. Also du über diese Symbole sortierst du praktisch so deine ganzen Einträge. Und es ist, ich bin mal gefragt von, ja, wieso eine gestrichene Aufgabe, warum soll ich denn eine Aufgabe streichen? Und dann habe ich mal im Digitalen habe ich das immer so, wenn ich immer wieder so Aufgaben habe, immer wiederkehrende Termine habe in der Woche. Ne? Mhm. Zum Beispiel, wir haben eben über das Coworking gesprochen, ich habe noch ein paar andere Termine. Wenn ich die nur aus meinem Kalender lösche, digital, dann denke ich immer, habe ich die jetzt, findet das nicht statt? Habe ich die aus Versehen gelöscht? Was war denn da? Und im Journal, wenn ich das mit dem Stift mache, streiche ich das bewusst durch. Mhm. Das heißt, ich habe mal irgendwann entschieden, diese Aufgabe oder diesen Termin durchzustreichen. Und da wird wohl wahrscheinlich ein Sinn hinter gewesen sein. Im Digitalen bezweifle ich das immer. Das ist auch so witzig irgendwie, ne? Dass ich dann denke so, warum ist denn der Termin da jetzt nicht drin? Wir treffen uns doch immer dienstags morgens um 9. Was war denn da? Dann lösche ich den natürlich einfach nur raus und schreibe nicht, fällt aus, weil oder so.
Ja.
Mache ich aber im Journal.
Ja, interessant. Also ich hatte jetzt tatsächlich eine Kollegin, die sich ganz bewusst dafür entschieden hat, in einer bestimmten Arbeitsgruppe nicht mehr mitzuarbeiten, weil sie gesagt hat, also da ging es um Gottesdienstvorbereitung und sie hat gesagt, ich unterrichte jetzt gar keine Religion mehr, ne? Warum muss ich noch in dieser Gruppe sein? Und das war halt auch so ein ständig wiederkehrendes Treffen und dann hat sie irgendwann gesagt, ich teile denen das jetzt mit, ich bin da raus. Und dann hat sie den Termin auch gestrichen, ich weiß jetzt nicht, ob sie es digital oder analog getan hat. Ich stelle mir nur gerade auch vor, da steckt ja auch nochmal so eine bewusste Entscheidung dahinter, die ich auch meinem Kopf mitteile, ne? Oder meinem ganzen Körper mitteile. Ich mache das jetzt nicht mehr, gestrichen. Und ich kann mich da auch hinterher nochmal drauf berufen, ne? Ich habe das wirklich durchgestrichen. Das hat nochmal so eine ganz andere Kraft.
Total, das macht auch was mit dir, ne?
Das meine ich.
Wir kennen das ja auch alle von Keller auf ausmisten oder Kleiderschrank ausmisten,
genau.
Was das für ein cooles Gefühl danach ist, wenn man so sich etwas entledigt hat. Und genauso ist es natürlich auch mit überflüssigen, übertragenen Aufgaben, die man eigentlich gar nicht haben will. In meinen Workshops habe ich eine schöne Intervention. Da schreiben wir am Anfang alles auf, was es so an Aufgaben gibt. Und dann sortieren wir die in so Tabellen, ne? Was möchte ich machen? Was muss ich machen? Und dass man sich auch mal so Gedanken darüber macht, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das für eine, weil mir diese Person wichtig ist oder weil mir das wichtig ist oder weil das die Gesellschaft von mir verlangt oder man stellt sich so diese Sinnfragen dann.
Ja, klingt erstmal groß, aber ist dann in dem Moment, wo man das so handfest macht, auf einmal völlig logisch, das mal so anzugehen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, Ja, wir hatten jetzt das Future Lock und die Keys. Da kann man sich, glaube ich, schon ein bisschen was vorstellen. Und
Absolut.
dann mit diesen Monatsübersichten, ich hatte gerade schon mal gesagt, also ich bereite immer einen Monat vor, weil ich dann wirklich am Monatsanfang in die konkrete Planung gehe. Muss dann vielleicht nochmal irgendwie Material bestellen für einen Workshop oder was die Familie so angeht, dass man da mal so guckt, wann ist welche Feier. Und dann kann ich da aber kein. So, ne? Also diese wirklich konkrete Planung, da schnappe ich mir dann meine To-Dos, meine Ideen, meine Inspiration aus dem Future Log. Gucke ich nochmal zurück, was habe ich denn da für den Monat November, Dezember so stehen und plane das dann da so rein. Und zu dieser Vorbereitung des nächsten Monats gehört bei mir auch immer ein Review oder ein Rückblick, sorry, auf den letzten Monat. Also ich mache dann so eine Retrospektive auf den letzten Monat, stelle mir dann so ein paar bestimmte Fragen, die kann ich gleich auch nochmal erzählen und gucke dann so, wie der Monat so war.
Ja, verrate doch
Und
mal direkt deine Fragen, damit wir das nicht vergessen.
meine Fragen, genau. Also
Ja.
ich bin ja ein Fan der positiven Psychologie. Ich starte immer erstmal mit dem, was gut war und frage mich, was ist mir wirklich gut gelungen im letzten Monat. Aber auch, was habe ich dazu beigetragen? Also oft gelingt einem ja was und das ist mehr so, dass man sagt so, ach ja, das war halt, ach, da habe ich
Glück,
Glück gehabt
Glück,
oder
ja.
der mag mich, deshalb hat er mich gebucht oder was weiß ich. Aber dass man sich auch noch mal fragt, nee, was für Ressourcen habe ich denn, die da reingespielt haben, dass ich mich wieder für den nächsten Monat so ein bisschen, ja, da so also reinkuscheln kann, so
Ja,
ein bisschen, ja.
ja, ja.
Also ich mag das total gerne. Oder in welchen Momenten konnte ich total glänzen? Wo war ich in meinem Element? Solche Fragen. Und dann kommen aber auch Fragen, wo, Mensch, wo hat mir denn was gefehlt? Wo habe ich mich unsicher gefühlt? Und warum? Also so diese viele W-Fragen, die immer, ja, die schon ein bisschen, du hast es gerade so gesagt, schwer, aber die uns halt so ein bisschen da so hinführen, warum tue ich eigentlich dies oder das? Oder warum stört mich das? Dies oder jenes, ja. Warum bin ich von einer bestimmten Person genervt? Ne? Ich bin jetzt nicht in der glücklichen Situation, dass ich irgendwo angestellt bin und in einem Team arbeiten darf. Aber ich habe das früher durchaus auch schon gemacht, dass ich mich hingesetzt habe und überlegt habe, was ist das Problem an dieser Person? Warum bin ich so schwer von der genervt? Oder warum bin ich gerade so, wie ich bin? Ja, warum hatte ich jetzt im letzten Monat, warum bin ich nicht laufen gegangen? Warum war ich nicht im Fitnessstudio? Warum habe ich meine Freundin nicht getroffen? Solche Sachen, ne?
Und
Mal, dass man
spätestens,
guckt,
sag du ruhig erst noch zu Ende.
sorry, genau. Und was gibt mir Energie vor allem? Und
Ja.
oft erkenne ich halt bei diesen Retrospektiven, dass mir einfach die Energie fehlt oder fehlte, bestimmte Dinge zu tun. Und meine Energie ziehe ich, wir haben eben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, durch das Zusammensein mit anderen Menschen. Und was und wo kappe ich, wenn ich gestresst bin und wenn es mir nicht gut geht? Genau daran, weil dann sitze ich auf dem Sofa, gucke Netflix und stopfe mir Schokolade und Chips rein und habe keinen Bock auszugehen und oder Freunde zu treffen. Und das sind halt so Sachen, die man einmal im Monat tun sollte.
Ja, sehr
Es gibt
empfehlenswert, ja.
Menschen, die machen das häufiger, also die schieben sich diese Reflexionsphasen auf jeden Abend oder auf jedes Wochenende. Das schaffe ich nicht. Also ich habe das mal versucht, ne? Das ist ja auch das Prinzip vom Bullet Journal, probier es aus, passt für dich, nimm's, passt nicht, weg damit. Und für mich hat es nicht gepasst. Also ich so einen Monat und wenn ich das nicht schaffe, mache ich halt ein Quartal. Das habe ich auch schon gehabt, dass ich mir diese Fragen dann übers Quartal gestellt habe, weil es dann manchmal entweder nichts los war über die Sommerferien, ne, oder ganz, ganz viel, dass ich dann wirklich meine Reflexionsphasen einfach geschlabbert habe. Passiert
Ja,
auch mir.
Und das, aber das finde ich ja auch total passend, sich jetzt nicht so eine Methode anzueignen, wo ich dann das Gefühl habe, statt mich zu entlasten, bringt die mir eher Stress, weil ich dann auf einmal, ich muss mich täglich reflektieren oder wöchentlich, und wenn ich das nicht mache, dann funktioniert die ganze Methode nicht, sondern ja, genau, ich kann es individuell anpassen. Und nach allem, was du jetzt so beschreibst, glaube ich, wird auch immer deutlicher, dass Bullet Journaling zwar auch dazu dienen kann, meine Aufgaben zu sortieren, aber gleichzeitig noch so, so viel mehr ist und mir eben auch so den Blick dahinter ermöglicht, ne? Erstmal die Sinnfrage, die du gestellt hast, warum tue ich die Dinge, die ich tue, aber auch, was tut mir gut und was kann ich zukünftig anders machen, wenn ich eben das Gefühl habe, da läuft gerade was nicht so rund. Damit ist es ja viel mehr als eine To-Do-Liste und ein Kalender.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut, ja.
Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf unsere Zeit, Simone.
Okay.
Und denke, lass uns doch mal einen Schwenk machen zum Lehrerinnenalltag nochmal ganz speziell. Wir haben es jetzt ja schon an einigen Stellen auch angerissen, wo das total gut passt, gerade zu diesem besonderen Berufsalltag. Mhm. Welche Elemente würdest du denn sagen, sind besonders wertvoll, wenn ich so einen vollgestopften Berufsalltag habe?
Also ich kann jetzt tatsächlich aus der Praxis berichten, weil ich ja viele Lehrer in diesen Bullet Journal Workshops hatte und auch Feedback danach bekommen hatte. Und den meisten ist tatsächlich so eine am Morgen so ein Ritual, so ein Morgenritual und ein Abendritual ganz wichtig. Und halt am Morgen, dass man sich einmal kurz besinnt und guckt, was steht heute an, ne? Was habe ich irgendwie vor der Brust? Fühle ich mich dem gewachsen irgendwie? Wie möchte ich mich in dieser oder jener Situation verhalten? So ein bisschen so eine Art Meditation oder so Visualisierung, ne, von dem Tag. Oder wie möchte ich gerne wahrgenommen werden, dass man sich mal wirklich hinsetzt und das einfach mal aufschreibt. Dass man dann am Abend nochmal guckt, was ist passiert, wofür bin ich dankbar, irgendwie was habe ich dazu beigetragen und was hätte ich besser machen können. Also ich finde, damit könnte man mal starten. Und das dauert, das sind morgens 2 Minuten und abends 2 Minuten. Und ich weiß, es sind nicht nur diese 4 Minuten, man muss auch die Ruhe haben, die Kinder müssen im Bett sein, man muss mal runtergekommen sein. Aber wenn man sich das Bullet Journal direkt auf den Nachttisch legt, kann mir niemand erzählen, dass er das nicht hinkriegt. Dann stelle ich den Wecker einfach 10 Minuten vor die normale Zeit. Stehe ich sonst um 4:45 auf, stehe ich jetzt um 4:55, nicht aufstehen, liegen bleiben.
Liegen bleiben.
Liegen schreien, ja, das mache ich ja.
Ein warmes Bettchen machen.
Genau. Und das dann da machen, damit könnte man mal starten.
Ja, und auch längere Zeit ausprobieren, finde ich dann immer noch wichtig. Also jetzt nicht nur 2-3 Tage machen und sagen, boah, ist mir zu viel, bringt mir nichts, sondern genau, das wissen wir ja auch. Also so 3 Wochen bräuchte man mal mindestens, um eben auch einen Effekt zu merken, bringt das eine Veränderung.
Ja, man sagt ja auch, dass man so 14 Tage, ne, wenn man sich so neue Gewohnheiten aneignen möchte, dass man 14 genau. Tage mal in der Spur bleiben soll und dann das entscheiden kann irgendwie. Aber manchmal merkt man ja auch nach 4 Tagen so, ist nichts für mich so. Dann probier es halt, dass du den Abstand ein bisschen verlängerst so. Oder vielleicht nur morgens oder so.
Oder auch wirklich mit Symbolen arbeiten. Du hast ja gerade auch Visualisieren schon angesprochen. Gerade so diesen Start in den Tag mache ich oft einfach so, dass ich mich frage, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's mir heute? Dann schreibe ich mir erstmal eine Zahl dazu auf, ne? Und alleine schon diese Zahl für mich zu haben, da steckt ja schon ganz viel drin. Warum ist es heute eine 4.
Ja, das ist auch cool. Ja.
Also da brauche ich gar nicht so viel mehr. Und wenn ich dann noch vielleicht festlege, worauf freue ich mich heute, dann finde ich, habe ich schon mal so 2 so Koordinaten bestimmt für den Tag.
Oder was auch nett ist, das habe ich auch schon mal, wenn ich gar keine Zeit habe, ist a line a day, also eine Linie pro Tag. Dass du dir einfach so 30, 31 mit Textmarkern Linien über das Papier ziehst und jeden Tag eine dieser Linien füllst. Das ist ja kein Tagebuch schreiben. Ich meine, das ist ein Satz, come on, das dauert irgendwie 15 Sekunden, den aufzuschreiben. Das schafft jeder. Und in diesem Satz ist so viel, da steht, da ist so viel drin.
Eher morgens oder eher abends? Wann hast du das gemacht?
Ach, das ist so typabhängig. Ich sage ja immer, ich bin so Buddha und Mary Poppins. Ich bin immer so Buddha, bis ich aufstehe. Also diese halbe Stunde, die ich morgens noch im Bett liege, bin ich so Buddha. Da habe ich so, da kann ich so ganz, fallen mir so ganz tolle Sachen ein. Und, und wenn ich dann aber einmal aufgestanden bin, muss ich Mary Poppins sein hier in diesem Haus. Und da ist das immer so ein bisschen schwierig, mich da so zu besinnen. Deshalb, ich würde es tendenziell morgens machen. Wenn man aber wir haben ja auch eben von der positiven Psychologie gesprochen und dieses, man hat da ja so ein Verhältnis 3:1. Ne? Du brauchst 3 positive Erlebnisse, um ein negatives auszugleichen.
Mindestens. Also
mindestens.
Genau. Inzwischen sagt man sogar vielleicht auch 6 oder 7.
Ach, wie krass.
Ja, genau.
Und da dann nochmal abends sich hinsetzen und sagen, Mensch, wofür bin ich denn heute dankbar? Und manchmal ist es einfach nur ein niedlicher, göttlicher, schöner Kommentar von einem Kind oder der Dank von Eltern oder ein schönes Telefonat mit einem Freund oder so, dass man sich da nochmal besinnt und sagt, Mensch, ja, ich bin fertig und irgendwie geht's mir scheiße, aber irgendwie waren auch ein paar nette Sachen heute und die wollen auch nicht vergessen werden.
Ja, ja. Nine a day. Sehr schön. Ja, toller Tipp. Ja. So, wir sind noch beim Lehrerinnen- und Lehreralltag.
Genau, beim Lehreralltag. Was ist noch wichtig? Anfangen und ausprobieren. Also es ist so oft in meinen Workshops, dass die Leute sagen, ja, das geht aber nicht, weil ich habe immer Klassenlisten und die sind Datenschutz und das darf keiner sehen und die nehme ich dann mit ins nächste Jahr und dann ist das Buch voll und dann kommt das weg und dann, und es finden sich immer Lösungen. Es finden sich immer Lösungen. Es ist so, vor allem, wenn man mit mehreren zusammensitzt, das finde ich auch total toll, dass man Stammtische macht, Bullet Journal Stammtische aus diesen Berufsgruppen, wo man sich austauscht und dann gibt es dann plötzlich jemanden, der sagt, ja, ich habe da aber so eine Kladde und da sind 2 Gummis in der Mitte. In der einen ist mein Bullet Journal und in der anderen habe ich ein Heft, da sind meine Klassenlisten drin.
Ich hätte auch gedacht, man kann sich auch ein bisschen trennen. Ja, genau. Also genau. Muss ja nicht alles in einem Buch sein. Ja, genau.
Aber es ist dann praktisch in einem Buch. Du hast dann ja so ein Leder-Etui so praktisch da drumherum.
Ja. Und Bullet Journaling Stammtische. Mein Gott.
Ja. Genau, habe ich auch gegründet hier in Hamburg übrigens. Okay. Gibt es auch einen, ja. Wer da Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Es sind auch viele Lehrer dabei immer.
Okay, wir verlinken alles in den Shownotes, auch den Bullet Journaling Stammtisch und den Kontakt zu dir auf jeden Fall.
Genau, ja, sehr schön. Und was mir noch ganz, ganz wichtig ist eigentlich, dass es auch eine super Technik ist, die ein Lehrer einem Schüler beibringen kann, um das wirklich als als Technik zu benutzen, weil ich hatte das ja eben schon mal gesagt, Ryder Carroll, der ja ein diagnostiziertes ADHS hat, hat ja auch immer Listen geschrieben und ganze Bücher gefüllt und im Laufe seines Lebens dieses System so für sich praktisch angepasst und das dann mit uns geteilt. Und das ist natürlich super, auch für Kinder, die halt unaufmerksam sind oder die denken, ach, ich bin ja so schlecht, ich kann ja nichts. Ne? Also so, Also da gibt es so viele Interventionen drin, die man den Kindern auch beibringen kann.
Natürlich.
Und auch da nicht sagen, du musst das jetzt, aber du musst jetzt jeden Tag hier eine Linie vollschreiben, sonst funktioniert das nicht, sondern den Kindern einfach diesen bunten Blumenstrauß an Techniken und Interventionen beibringen, damit die damit irgendwie rausgehen in ihr Leben und das praktizieren.
Ja, und da bin ich ja sowieso auch wirklich immer ganz großer Fan von Dinge, die ich für mich selber entdeckt habe, dann auch weiterzugeben an die Kinder und Jugendlichen. Du hast jetzt gerade von den unaufmerksamen Kindern und Jugendlichen gesprochen, für die das vielleicht wertvoll ist. Ich finde eigentlich für alle jungen Menschen sind Techniken wertvoll, die mir helfen, mich in dieser immer unübersichtlicher werdenden Welt irgendwie zurechtzufinden und zu strukturieren. Ne, bei der Informationsfülle, die da auf mich einströmt, bei all den Anforderungen, die an mich gestellt werden, echt zu sagen, so hier stehe ich und was will ich denn heute? Was ist denn heute für mich dran? Das finde ich für jeden von uns so wichtig. Von daher total wertvolle Ideen, die du jetzt mit uns hier geteilt hast. ich frage dich mal, ob es noch irgendwas gibt, was ich dich jetzt zum Abschluss unbedingt noch fragen soll, was du uns unbedingt noch erzählen möchtest, Simone.
Unbedingt.
Bestimmt noch ganz viel, ne?
Ja, ich möchte gerne mal eine Lanze brechen dafür, dass das auch für Männer sehr effektiv sein kann. Viele denken, dass man da Kalender malt und bastelt und klebt. Das ist nicht so. Das ist eine Organisationsmethode für eine Person.
Mhm.
So, ein Organisationstool. Und das kann man so anpassen, dass das auch sehr gut für Männer passt. Ich habe sehr wenige in meinen Workshops, es verirren sich immer mal wieder welche, die sind dann total begeistert, dass es eben nicht dieses Kalendermalen ist mit diesem hohen Kreativanteil. Das muss nicht sein. Nenn es Projektmanagement-Methode für Menschen.
Ja. Ja, guter Hinweis. Und es wurde ja immerhin auch von einem Mann erfunden. Also von daher ist es ja auch ganz naheliegend.
Eben.
Ja? Und also ich kann sagen, ich habe nach dem Workshop mit dir auch damit angefangen, habe dir ja auch gerade schon ganz stolz mein Bullet Journal gezeigt. Und das ist auch total minimalistisch. Also da ist noch nicht viel mit Kunst und ausgefeilt und Kreativität. Und trotzdem, so minimalistisch, wie ich das jetzt angefangen habe, entlastet mich das schon total. Es ist unfassbar. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, Simone, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mal so ansatzweise uns Ideen vorzustellen. Und ich glaube, dass viele jetzt auch sagen, oh ja, das könnte echt was sein, was mir meinen Alltag ein bisschen leichter macht. Und von daher verlinken wir ganz, ganz viel zu Simones Angeboten. Du hast ja auch einen tollen Blog, wo du was vorstellst. Auf YouTube bist du auch vertreten mit ein paar Videos. Also da kann man schon mal so reinschnuppern, was du alles anbietest, Simone.
Mhm. Prima. Gut.
Ja, jetzt kommen für dich meine beiden Abschlussfragen. Frage Nummer eins. Welches Motto würdest du gerne auf alle Schultüren in Deutschland schreiben?
Oh ja, da würde ich mich dem Vater der positiven Psychologie bedienen, Martin Seligmann. Der hat nämlich gesagt, Optimismus ist lernbar.
Ja, der gute Martin Seligmann, sehr schön.
Ja.
Ja, könnte sogar ein Schulfach werden. So wie Schulfachglück.
Gibt's doch schon, ne?
Ja, Schulfachglück.
Oder Happiness, schon. Ja, genau. Ja, großartig.
Ja, Optimismus kann man lernen. Und Simone, wie verbringst du denn am liebsten eine kleine Pause?
Ja, ich habe ja das Glück, dass ich hier selbstständig bin und ich gehe dann tatsächlich mit meinen Hunden raus in die Natur. Aber ich kenne das ja auch mit vielen Kindern um mich rum, wenn es stressig ist und irgendwie, ich versuche dann, die irgendwie mitzunehmen. Also bei meinen Kindern habe ich dann Musik laut angemacht, mit denen getanzt oder also meditieren mit denen nicht möglich. Ich sage es direkt. Oder wenn ich halt alleine bin und ich weiß, ich habe jetzt noch 10 Minuten, dann mache ich mir einmal so eine Calm-App oder sowas an, die mich einmal so runterholt. Also genau, also Natur, Meditation oder wirklich tanzen. Musik an und tanzen, ja.
Schön. Okay, Simone, ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Das hat mir
sehr, sehr
Freude
gerne
gemacht.
War mir auch eine Freude und ich hoffe, es ist rausgekommen, dass ich eigentlich nur möchte, dass alle Menschen dieses System benutzen, weil es einfach das Leben viel, viel leichter macht. Und bei Fragen gerne Martina oder mich anhauen. Und
so machen wir das.
Ich freue mich. Sehr schön.
Ja, gut, ich glaube, deine Botschaft ist rübergekommen. Da bin ich mir ganz sicher.
Sehr schön.
Ich schicke dir ganz herzliche Grüße nach Hamburg in den hohen
Norden. Danke.
Und sag Dankeschön.
Schöne Grüße nach Brilon. Tschüss.
Das war eine weitere Folge meines Podcasts, Die kleine Pause. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.